Björn macht bei uns die Buchhaltung. Ja, das ist unser KI-Assistent, der sammelt die ganzen Belege aus den E-Mail-Postfächern zusammen, benahmt die, legt die ab und schickt die dem Steuerberater. Da hat keiner im Team so richtig Leidenschaft für das Thema, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Ich brauche auch so einen Björn. Ich möchte mal ausführen.
Ja, wir brauchen alle Björn, finde ich. Ja.
Unser Experte heute lebt quasi in der Zukunft. Dominik von Prülk ist Mitgründer von Leaders of AI, sitzt im Expertenrat von Microsoft, lehrt an Hochschulen und begleitet Unternehmen, ja, dabei KI sinnvoll einzusetzen. In seiner eigenen Firma arbeiten 10 Menschen und jetzt kommt's, über 50 KI-Agenten. Wie produktiv diese KI-Agenten sind, wie teuer sie sind, wo sie wirklich wirtschaftlichen Mehrwert schaffen, all das werden wir heute erfahren. Dominik, schön, dass du bei uns bist.
Vielen Dank für die Einladung an euch beide.
Ja, schön, dich kennenzulernen.
Jeder hat vermutlich eine Lieblingskollegin, Lieblingskollege. Wie heißt dein Lieblings-KI-Agent?
Oh, das ist schwer, die Frage zu beantworten. Ich würde sagen, in den Top 2 ist einmal Hansi. Der schreibt seit 2,5 Jahren alle meine LinkedIn-Beiträge, überlegt sich einen guten Redaktionsplan auf Basis meiner Anekdoten, erstellt Bilder meiner Person und er ist außerordentlich zuverlässig. Das heißt, wenn er sagt, er postet am Donnerstag um 8 Uhr, dann geht auch wirklich am Donnerstag um 8 Uhr mein Post live. Aber ich würde sagen, er teilt sich den ersten Platz mit Monika. Das ist meine persönliche Assistenz, die sich sowohl um meinen Kalender, um meine E-Mails, aber auch um meine Flugreisen kümmert.
Gibt es einen Agenten, der dann auch die Namen raussucht?
Ja, die heißt Helga. Das ist unsere KI-Rekruterin. Das heißt, wenn ich den Bedarf oder jemand im Team hat für einen weiteren Kollegen, gehen wir zu Helga und sagen, Helga, pass auf, ich bräuchte eine Datenanalystin in unserem aktuellen Projekt. Und dann stellt sie die klassischen HR-Fragen und sagt, pass mal auf, was genau soll denn die Datenanalystin können? Wo wird die mitarbeiten? Wem ist die zugeordnet? Und so weiter. Und auf der Basis erarbeitet Helga das komplette Personalprofil, aber programmiert auch die erste Version dieses neuen KI-Mitarbeiters.
Du bist nicht erst seit gestern im KI-Geschäft unterwegs. Das hört man natürlich sofort raus. Während wir gerade unsere ersten KI-Agents bauen, ja, hast du deine Mitarbeiter schon Hansi und Monika genannt. Ich frage mich jetzt noch, siehst du sie oder duzt du sie? Aber das kannst du gleich beantworten. Sag mal, als du damals, so vor 10 Jahren, ein erstes KI-Unternehmen gegründet hast und das auch erfolgreich verkauft hast, wie haben die Leute dich so angeguckt? Warst du so eher so ein vollkommener Spinner, Visionär? Nerd, wie war das damals?
Ja, also das war eine Zeit, zu der meine Eltern, wenn sie gefragt wurden, was ihr Filius beruflich macht, immer geantwortet haben, irgendwas mit Excel oder so. So genau wissen wir das nicht. Also damals hieß KI maschinelles Lernen, Regressionsanalyse, Mustererkennung. Das war für die Menschen sehr schwer greifbar. Deswegen würde ich sagen, da hat mich keiner als Visionär gesehen. Ja, vielleicht im Silicon Valley in der Zeit, in der ich da war, war ich unter Gleichgesinnten, würde ich mal eher sagen. Aber am Ende des Tages war das ein reines Nerd-Thema. Das war Leuten, die Mathematik studiert haben und Physik vorbehalten. Und umso schöner zu sehen, wie sehr wir uns jetzt als Gesellschaft damit auseinandersetzen.
Und du hast Physik studiert, oder? Also, das stimmt sogar.
Ich habe Physik studiert, aber auch, und das gehört zur Wahl dazu, im 8. Semester erfolgreich abgebrochen, weil ich mein erstes KI-Unternehmen gegründet habe.
Das würde ein KI-Agent nicht machen, oder? Abbrechen.
Das würde ich nicht sagen. Wir haben KI-Agenten, die auch Aufgaben in Frage stellen, die auch zwischendrin mit Aufgaben aufhören und dann wir sie daran erinnern müssen, dass sie sie nochmal von vorne machen. Die zeigen erstaunlich viel Parallelität zu dem, wie wir Menschen auch manchmal nicht nur positive Eigenschaften haben.
Wann hast du so gemerkt, KI und das, was du damit aufbaust, ändert alles radikaler, als du es für möglich gehalten hast?
Also ich hatte im Mai 22 mein vorheriges Unternehmen verkauft, also 6 Monate vor ChatGPT ungefähr, hatte dann die Geschäftsführung abgegeben, mir war unglaublich fad, mir war unglaublich langweilig und war dann sehr dankbar, dass dieses Thema ums Eck gekommen ist, weil ich wieder was hatte, was ich meinem Gehirn gewissermaßen geben konnte. Und dann habe ich mich sehr tief da reingeschraubt, weil ich rausfinden wollte, wie kommuniziert man am besten mit dieser Technologie. Und habe mich dann sehr viel mit Prompting beschäftigt und war damals in so Reddit-Unterforen unterwegs und bin dann auf die Idee gekommen, dass man das als Praktikant sehen sollte, dem man Aufgaben delegiert und habe mir dann damals Delegations-Frameworks angeschaut, also wie delegiert man Menschen am besten Aufgaben und habe die auf die KI übertragen. Und das war eine Zeit, wo mich viele Leute als Spinnert bezeichnet haben. Ich habe dann auch dieses Prompting Framework damals als Marke angemeldet im Deutschen Mark- und Patentamt. Und 6 Monate später hat Google sein Prompting-Konzept rausgegeben, das erstaunlich nah an meinem dran war. Die haben nicht abgeschrieben, aber ich habe gemerkt, wir sind alle Schüler in diesem Thema und die Arbeitswelt wird jetzt gerade mitentschieden und wir können alle Akteure sein. Und das war was, was mich bis heute absolut beflügelt.
Wie ist das denn eigentlich? Du hast ja gerade davon gesprochen, Schüler zu sein. Dann gibt's ja auch Lehrer. Wenn du jetzt die 50 KI-Assistenten hast, wie führt man denn jemanden, der kein Mensch ist?
Genauso wie einen Menschen, erstaunlicherweise, okay. Ja. Also wir brauchen die gleichen Kompetenzen schon mal. Wir hatten, als wir begonnen hatten, geglaubt, es geht wieder um Digitalkompetenz, wie das ja immer auch bei der neuen Technologie, auch rund um Digitalisierung der Fall war. Und hatten dann diverse Führungskräfte, die von sich selbst gesagt haben, also allein wenn es ein Outlook-Update gibt, habe ich schon Schweißperlen. Aber ich dachte mir, KI kann ich jetzt nicht auch schon wieder verpassen. Ich mach mal mit. Und die haben herausragende Ergebnisse erzielt. Und das kam so häufig vor, also wirklich primus inter pari, dass wir gesagt haben, wir müssen es jetzt mal untersuchen, woran das eigentlich liegt. Und in den Interviews kam raus, das waren herausragende Führungskräfte. Die waren sehr klar in ihrer Kommunikation, die konnten sehr gut Feedback geben. Die waren sehr gut darin, dass man ihnen kein X für ein U vorgemacht hat, also im kritischen Denken. Und die Harvard Kennedy School hat das im Herbst des letzten Jahres groß angelegt nochmal nachgewiesen. Menschen, die sehr gut im Umgang mit anderen Menschen sind, haben außerordentliche Voraussetzungen, um mit KI-Agenten zu arbeiten. Und der Umkehrschluss ist auch richtig. Wenn jemand so gut mit KI-Agenten umgeht, ist er möglicherweise bereit für ein Führungsmandat. Das heißt, die einzige Innovation, die Leaders of AI gemacht hat, ist, wir haben uns den kompletten Lebenszyklus eines Menschen in einer Organisation angeschaut. Also von Stellenausschreibung, Assessment Center, Onboarding, Feedbackgespräch bis Weiterbildung. Und haben ihn 1:1 auf die KI übertragen. Und je konsequenter wir das gemacht haben, desto erfolgreicher wurden wir.
Kannst du uns mal so ganz konkret mitnehmen? Ich meine, jetzt haben wir ja, du hast ja schon so am Anfang so mal angerissen, was so KI-Agenten von dir machen. Aber können wir noch mal da reingehen? Und vielleicht hast du ja auch noch Gedanken dann in dem Zuge dazu, was vielleicht Menschen davon trotzdem noch besser machen könnten oder auch nicht. Je nachdem, wie gut.
Ja, also vielleicht, um mit dem anzufangen, ich glaube, dass die Rolle des Menschen eben eine ist, in der wir immer stärker in diese Führungsverantwortung gehen sollten und Verantwortung nicht nur als Pflicht, sondern als Privileg sehen, Entscheidungen auch mit zu prägen, mit zu treffen, ja, Visionen mitzuentwickeln und am Ende des Tages eben den Daumen nach oben oder zu unten zu geben, je nachdem, wie dieser Business Case von einer KI eben auch gelöst wird. Und zwei Dinge, glaube ich, werden wir so schnell nicht von der KI ersetzt bekommen. Und das ist Nummer 1, Geschmack. Weil Geschmack sehr viel mit Beschränkung zu tun hat, mit eigener Sichtweise. Deswegen finden wir Kunst auch so spannend. Ja, Kunst bedeutet am Ende des Tages ja nichts anderes, als dass jemand, der einen sehr speziellen Blick auf die Welt hat, uns daran teilhaben lässt und uns inspiriert durch diese Sichtweise auf diese Welt. Also Geschmack wird wichtig und Irrationalität. Also wir kommen in das goldene Zeitalter des irrationalen Handelns, etwas, was eine KI niemals kalkulieren würde. Und ich würde sagen, bei mir als Gründer in meiner Karriere waren gerade die irrationalen Entscheidungen häufig die, die mir wirklichen Erfolg gebracht haben. Also das sind zwei Aspekte, die die Menschen sehr innehaben, ehrlicherweise. Und bei den KI-Assistenten, also um mal ein Beispiel zu nehmen, ich bin ja bei uns der Produktchef. Das heißt, ich präge die Geschicke mit, wie unsere Weiterbildungen sich auch entwickeln. Und Bertha ist meine didaktische Mitarbeiterin, Beraterin, wenn ihr so wollt. Und von Konzepten, die ich mit ihr entwickle, bis hin zu, dass sie Dozenten dabei unterstützt, solche Curricula auszuarbeiten. Sie nimmt dann auch alle Videos entgegen, erarbeitet daraus Fallstudien, fasst die zusammen, lädt die ins Content-Management-System, übersetzt sie in englische Sprache. Die Videos in unserem Lernprogramm. Mhm. Lädt die alle hoch, übersetzt die in englischer Sprache, so dass das in der Stimme des Dozenten mit dabei ist, kontrolliert das dann hinterher. Also das sind Dinge, bei denen wir mit einem außerordentlich kleinen Team in einer Technologie unterwegs sind, die sich ja ständig weiterentwickelt. Und ohne eine KI wie Bertha hätten wir keine Chance.
Interessant. Also ohne KI hättet ihr keine Chance, aber wir brauchen trotzdem noch den Menschen als Führungskraft und als den, der Geschmack reingibt, also dein wir brauchen dich. Wir können dich jetzt nicht wegrationalisieren, sagst du. Das ist schon wichtig, dass Dominik danach sitzt.
Ja, das versuche ich den Leuten zumindest einzureden, Lena, dass das so ist, ja, dass man mich nicht so leicht wegrationalisiert. Nein, aber Spaß beiseite, davon bin ich tatsächlich überzeugt, dass es kein Entweder-Oder ist, sondern dass es die Symbiose ist. Also Bertha schafft eben für mich Freiräume, weil ich nicht eben mit diesen operativen Tätigkeiten von wo lade ich jetzt ein Video ins Content-Management-System, übersetze irgendwie einen Text ins Englische oder eine andere Sprache beschäftigen muss, sodass ich Zeit habe, mich mit Trend-Scouting zu beschäftigen. Ja, wo gehen Märkte hin? In Podcasts zu erscheinen wie dem jetzigen, obwohl wir uns außerordentlich schnell und stark gerade weiterentwickeln. Mein Laden hat in den letzten 20 Monaten die Umsätze vervierzehnfacht. Das ist ein ordentlicher Druck, der auf so ein Unternehmen kommt.
Kurze Quizfrage, wie heißt nochmal unser Podcast? Weißt du, in welchem Podcast du gerade sitzt, weil du so viele Anfragen gerade hast?
Ich habe den großen Vorteil, dass hier oben steht How I Met My Money. Oh, den hätte ich mir aber auch gemerkt, weil ich den Titel so ungewöhnlich und toll finde. Deswegen bin ich auch gespannt, ob ich noch irgendeine Finanzfrage gestellt bekomme, ehrlicherweise.
Definitiv, weil ich frage mich, also ganz ehrlich, Dominik, ich bin ja ganz woanders. Ich habe gerade mit Ingo an meiner Seite meinen ersten Karriereagenten gebaut und der erste Fehler ist schon passiert. Und zwar geht es darum, dass ich mir Essen jetzt immer nach Hause liefern lasse, dass ich meine Mealpläne werden für mich gemacht, dass ich ganz nahrhaft und gesund lebe. Ja, jetzt habe ich irgendwie drei Riesenlachs in meinem Eisfach, weil Claude da irgendwie einen Fehler gemacht hat. Oder ich habe einen Fehler, wahrscheinlich habe ich den Fehler gemacht, aber ich weiß nicht wann. So, für mich ist es gerade total cool, aber es frisst auch wahnsinnig viel Zeit, ne, diese Skills zu erstellen, ja, irgendwie für einen KI-Agenten. Du hast über 50. Ja ich frage mich, kann das lukrativ sein? Also was davon ist so ein bisschen eher so Show, weil damit kriegst du weitere KundInnen sozusagen, weil du hast ja so, ich lade dich ein, weil du so krass viele KI-Mitarbeiter hast. Und was davon ist wirklich wirtschaftlich, ja, sinnvoll?
Also die Anzahl der KI-Assistenten, davon würde ich mich erstmal nicht blenden lassen, ja, weil am Ende des Tages geht's darum, dass wir Probleme in unserem Alltag haben, beruflich wie privat, die wir besser lösen wollen, als das vorher der Fall war. Und die Technologie kann ein Mittel zum Zweck sein, aber sie darf nie der Zweck werden. Das ist bei uns auch nicht. Meine Aufgabe ist es, ein privatwirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, bei dem ich den menschlichen Mitarbeitern, die ich habe, eine gewisse Stabilität auch verspreche, weil wir 67% Frauen haben, die Hälfte aller Mitarbeiter sind junge Eltern mit Kids jünger 4 Jahre alt. Also wir haben auch ein besonderes Setting und für das trage ich Verantwortung. Und ich würde es jetzt nicht daran festmachen, ob wir jetzt da 53 KI-Assistenten, 12 oder 100 haben, sondern am Ende des Tages stellt sich die Frage, sind wir in der Lage, damit gewisse Dinge zu hebeln? Mhm. Und wir sind ja hier in einem Money-Podcast, ja. Wir schreiben dieses Jahr über 11 Millionen Euro Jahresumsatz mit 10 Personen. Das ist im Vergleich zu unserem Wettbewerb, die traditionell arbeiten, die haben 50, 60, 70 Vollzeitangestellte. Und für uns heben diese KI-Agenten. Zur Wahrheit gehört aber auch das, was du erlebst. Als ich zum Beispiel Hansi, den wir vorhin angesprochen haben, eingestellt habe, der macht ja was so Basales, wie es nur irgendwie sein kann, der schreibt einen LinkedIn-Post und macht ein Bild dazu. Ja, also es ist keine Raketenwissenschaft.
Könnte peinlich werden, aber bei 30.000 Followern, wie du hast, ne?
Ja, aber fair weiß, ich habe den in einer Stunde gebaut, aber es hat 8 Wochen gebraucht, bis der Hansi ein guter Mitarbeiter wurde. Mhm. Weil in dem Fall war ich das Problem. Ich wusste gar nicht, wann ich einen LinkedIn-Post richtig gut finde. Mhm. Und natürlich habe ich ihm Beispiele gezeigt und gesagt, pass mal auf, was sind No-Gos für mich und was sind meine Follower und so weiter. Aber jeder, der im Podcast jetzt zuhört, der schon mal geführt hat, weiß, wie groß das Spektrum ist, diesen Arbeitsauftrag unterschiedlich zu interpretieren. Mhm. Und dann habe ich eben diese Feedback-Gespräche gebraucht, bis wir dann No-Go-Listen definiert haben und bis wir an den Punkt gekommen sind, dass wir wirklich gut zusammenarbeiten. Und das ist auch heute für uns der größte Flaschenhals. Wie schnell sind wir darin, neue Mitarbeiter an den Punkt zu bekommen, dass sie einen Beitrag zum Unternehmen leisten?
Das ist ja generell.
Damit beschäftigen wir uns außerordentlich viel.
Ja, es ist ja auch generell so. Ich meine, wenn man auch menschliche Mitarbeiter hat, hat man ja genau den gleichen Punkt. Da ist man wahrscheinlich bei manchen recht froh, wenn sie nach 2 Monaten auf dem Level sind, dass man sie alleine arbeiten lassen kann. Das heißt, in den ersten 2 Monaten, was sprechen wir da von für Opportunitätskosten und was kostet eigentlich so ein Agent danach? Also in so einem Schnitt, weil so wie ein Mitarbeiter, ja, du hast ja beschrieben, andere stellen dafür Menschen ein, die müssen sie bezahlen. Was kostet mich ganz aktuell oder euch so ein Agent im Schnitt?
Ja, also so betrachten wir das Thema nicht. Ich kann sagen, was unsere Gesamtkosten für alle unsere Agenten sind und das technische Setup dazu.
Ja, bitte.
Das sind circa $30,000 im Jahr, die wir aktuell ausgeben.
Nur?
Da liegt dann ein N8N dahinter, das selbst gehostet ist. Wir nutzen Langdog zum Prototypen, Make.com aus München, Flux aus dem Schwarzwald. Also wir leben diesen europäischen Gedanken zumindest bei den Plattformen sehr stark. Aber das ist das Setup, das wir heute haben. Das ist natürlich noch nicht mal eine Vollzeitstelle, je nachdem, in welchem Fachbereich wir da sprechen, jetzt rein von den Kosten gesprochen. Also von daher, der Hebel ist groß. Aber zur Wahrheit gehört eben auch dazu, zu sagen, was für Strukturen etablieren wir, damit diese Führung gelingt. Und wir haben eben irgendwann festgestellt, wenn du so viele hast, dann kannst du die A nicht mehr selber führen, sondern du brauchst KI-Teamleiter, also wir sagen intern Orchestrator, die anderen KIs mit anleiten. Und dann interessiert mich nur noch, was zum Beispiel Jürgen mit seinem Team macht im Content-Marketing, der Hansi eigentlich anleitet und wie der ihn verbessert. Und ich eigentlich hauptsächlich versuche, den Jürgen besser zu bekommen. Also das ist so die Stufe, in der wir gerade unterwegs sind.
Das überrascht mich. Also das heißt, ihr nutzt, weil wir das letztes Mal mit einem anderen Experten hatten aus Amerika, das heißt, ihr seid mit klassischen Modellen wie Claude, ChatGPT, Codex und Co. gar nicht unterwegs, die dann auch tendenziell wahrscheinlich eher kostenintensiver werden?
Ja, also da komme ich wieder zurück, was ich vorhin meinte, ne? Also mich interessieren ja keine Technologie und keine Modelle, sondern mich interessiert, Business Cases zu lösen. Ja? Mhm. Und ich gebe mal ein Beispiel. Björn macht bei uns die Buchhaltung. Ja, das ist unser KI-Assistent, der sammelt die ganzen Belege aus den E-Mail-Postfächern zusammen, benahmt die, legt die ab und schickt die dem Steuerberater. Da hat keiner im Team so richtig Leidenschaft für das Thema, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Ich brauche auch so einen Björn. Ich möchte mal auslegen.
Ja, wir brauchen alle Björn, finde ich. Ja. Aber Björn muss jetzt kein promovierter Mathematiker sein, um Belege zu sammeln und den Namen zu geben und zum Steuerberater zu sagen, hey Marion, hier sind wieder unsere Belege. Ja. Deswegen schauen wir eher, dass wir mit Helga, der HR-Recruiterin, dass die auswählt, welches ist das günstigste Modell, um damit ein gutes Ergebnis zu erzielen und nicht mit Fable 5, jetzt wo es wieder verfügbar ist, zu sagen, Token-Maxing zu betreiben und möglichst teure Themen zu bekommen. Und da liegt dann einfach zwischen den State-of-the-Art-Modellen, die wir auch nutzen, aber halt eben sehr ausgewählt, und zwischen günstigeren, teilweise ein Faktor von 300, sonst wäre auch so ein Kostenpunkt, den wir heute haben, nicht realisierbar.
Dominik, wir sind ja nicht nur so ein Money-Podcast, sondern wir machen vor allen Dingen Finanzpsychologie. Und bei mir ist sowas hängen geblieben wie, ihr habt euer Gewinn, habe ich das richtig, oder Umsatz vervierzehnfacht? Umsatz wahrscheinlich, ne?
Umsatz.
Umsatz vervierzehnfacht, das habe ich noch nie gehört, das ist wirklich verrückt. Was macht das innerlich mit dir? Wie verändert sich so dein Gefühl zu Geld aktuell?
Ja, ich muss dazu sagen, und das soll jetzt keine Klischee-Antwort sein, also Geld ist ein Spiegel ein Stück weit der Traktion auf dem Markt und damit zeigt es auch, dass wir einen gewissen Product-Market-Fit haben, also dass unsere Produkte auf dem Markt resonieren und wir auch stark über Mund-zu-Mund-Propaganda heute wachsen können. Und es ist einfach ein Zeichen, dass wir gerade etwas aufbauen, was in eine gute Richtung geht. Aber ich muss fairerweise dazu sagen, ich habe ja auch schon mal ein Unternehmen verkauft. Und ich habe für mich eines festgestellt, nachdem ich nach dem Verkauf plötzlich Geld am Konto hatte, das ich mir so nie vorstellen konnte, war es für mich erstaunlich zu sehen, wie ändert es denn mein Bezug zu Geld und wie verändert sich mein Verhalten. Und da war ich sehr eng auch mit meiner Familie im Austausch, weil ich einfach nicht an den Punkt kommen wollte, wo ich plötzlich so neureiche Verhaltensmuster an den Tag lege. Das finde ich furchtbar ätzend.
Was zum Beispiel?
Ja, also mich wirst du nicht mit einem Ferrari durch die Gegend fahren sehen und allen Leuten erzählen, wie erfolgreich ich jetzt bin und weiß ich nicht, mit übertriebenem Pelz in Monaco Champagner trinken. Also ich ziehe jetzt das volle Klischee auf, aber dieses Überbedürfnis, das anderen zu erzählen und das zur Schau zu stellen, das wirst du bei mir eher nicht erleben. Ja, ich versuche da ein bisschen zurückhaltender zu sein. So wie mir das eben gelingt. Aber ich habe für mich eins festgestellt, der Kontostand ändert bei mir eine einzige Sache. Und das ist die Ruhe, ungewöhnliche Geschäftsideen ausprobieren zu können, ohne dabei nervös zu werden, zu sagen, das muss jetzt morgen fliegen. Und das hat bei mir ein unglaubliches kreatives Feuerwerk geöffnet, das auch Leaders of AI bis heute befeuert und ich damit auch die Chance habe, Dinge auszuprobieren, die andere, die einen anderen finanziellen Druck verspüren, vielleicht heute nicht machen können.
Wie ist es bei dir mit der KI-FOMO? Spürst du die so ein bisschen auch in dem Gesamtkontext? Immer kommt was Neues, der Feed ist mit neuesten Ideen voll. Wie ist das bei dir so an der Stelle? Was verändert das?
Ich bin da außerordentlich entspannt, muss ich sagen. Und zwar deshalb, weil wir auf der einen Seite sehen, dass Modelle immer intelligenter werden und immer mehr Möglichkeiten bestehen. Und auf der anderen Seite die Produktivität von Unternehmen nahezu konstant aktuell bleibt. Weil die große Schwierigkeit ist, nicht intelligentere Modelle zu bauen, sondern wie wir in Unternehmen in der Lage sind, diese Themen auf die Straße zu bekommen, die Mitarbeiter mitzunehmen, die Verhaltensmuster zu verändern, wie wir bisher agiert haben. Und deswegen ist es cool zu sehen, was technologisch geht. Aber ich habe auch eins festgestellt, egal auf welchem Kontinent ich spreche, Transformation ist auf allen anspruchsvoll. Und wenn man das Silicon Valley verlässt und mal mit einem Mittelständler in den Staaten spricht, dann kann der sehr wenig mit dem anfangen, was dort gerade passiert. Und hat sehr wenig Einfluss auf sein eigenes Unternehmen. Und das ist die Fragestellung, die mich viel mehr reizt. Können wir erfolgreiche Unternehmen mit dieser Technologie bauen? Und da ist selten die Antwort, ja, weil wir jetzt das neueste KI-Modell GPT-5.6 haben. Und sehr viel häufiger, ja, weil wir haben es geschafft, unseren Leuten die Angst zu nehmen und die Möglichkeit gegeben, Kompetenz hier aufzubauen.
Also Angst ist so etwas, was du spürst, wenn du jetzt mit Menschen, mit Individuen, aber auch ganzen Firmen arbeitest. Und du, ist deine Rolle vielleicht sozusagen diese Angst erstmal zu benennen und dann zu schauen, was liegt da wirklich dahinter? Oder was würdest du sagen, ist jetzt deine Rolle, wenn du versuchst, Unternehmen dank KI erfolgreicher zu machen?
Also ich versuche, Orientierung zu geben. Dadurch, dass wir einen Schritt vor vielen anderen sind, aufgrund der Rahmenbedingungen, die wir uns da geschaffen haben, und versucht dann den Schritt wieder zurückzugehen, und relativ offen und differenziert zu sagen, das haben wir da vorne gesehen, das kommt wahrscheinlich auf euch zu. Und deswegen werden wir auch häufig in Vorstandsetagen und Ähnliches eingeladen, um Orientierung zu geben. Und das Traurige ist, dass wenn ich komme, wird sehr viel über Architektur, Governance, Compliance, Souveränität und ähnliche Themen diskutiert. Und es wird sehr wenig darüber diskutiert, wie nehmen wir unsere Leute mit. Und natürlich löst es bei vielen Menschen eine Identitätskrise aus. Ja, die Modelle werden immer intelligenter. Was ist denn meine Rolle? Was ist mein Beitrag? Das habt ihr mich am Anfang auch gefragt. Wo glaube ich, dass der Mensch eine Rolle spielt? Das fragen sich sehr viele Menschen heute. Und da ist das beste Gegengift Kompetenz, um auch zu realisieren, wie dämlich KI heute noch ist.
Was macht ihr, wenn du so die ganze Entwicklung gerade betrachtest, jetzt mal von der Corporate-Seite weg? Was macht ihr so Sorgen? Wo siehst du Herausforderungen, die es noch zu lösen gilt in dem Kontext?
KI. Ja, mein Sohn ist 1,5 Jahre alt und die größte Angst, die ich aktuell habe, ist, in was für eine Schule soll ich den mal schicken? Also wie können wir ein Bildungssystem bauen, das unsere Kinder zu mündigen Erwachsenen erzieht, die diese Gesellschaft positiv mitprägen können? Und da gehört eine Veränderung der Technologie genauso mit dazu, mit gewissen humanistischen Werten. Und da fällt es mir aktuell sehr schwer, mir vorzustellen, in was für ein System ich ihn da schicken soll. Und denke sehr stark darüber nach, eine eigene Schule zu gründen, um für ihn eine Rahmenbedingung zu schaffen. Ja, klar.
Und wie sieht die denn aus, diese Schule?
Ja, was mir außerordentlich wichtig ist, ist, dass Menschen lernen, mit anderen Menschen in den Austausch zu kommen. Das heißt, wir müssen Gruppen arbeiten, viel mehr wertschätzen, wir müssen viel mehr praktisch arbeiten. Ich finde, wir müssen Musik, Kunst priorisieren, Sport, ja, das heißt Kampfsport, das spielt gar keine Rolle, aber wir müssen in der analogen Welt mit anderen gemeinsam an Problemen arbeiten und müssen die lösen und nicht auswendig lernen, wann der 30-jährige Krieg stattgefunden hat. Das heißt, die menschliche Relation gewinnt massiv an Bedeutung und auch die Frage, was ist eigentlich das richtige Alter, um Führungskompetenz zu lernen? Ich glaube nicht erst, wenn man in irgendeinem Talentpool eines DAX 30 Unternehmen angekommen ist, sondern Führung fängt schon im Kindergarten an.
Dominik, Emmy, meine Tochter ist jetzt 2 und ich glaube, die kriegt das schon ganz gut hin mit der Führung. Also warte noch ein paar Monate ab. Das geht schneller, als mir auf jeden Fall lieb war.
Ja,
nein,
ja,
aber mega. Ich finde es super spannend über Schule und lass uns da noch eine Minute kurz bleiben. Wann würdest du digitale Kompetenzen einführen, ab welchem Alter, wenn es nach dir gehen würde?
Ja, also da können wir uns Zeit lassen aus meiner Sicht, weil das werden die Kids von alleine machen. Ich glaube nicht, dass wir anfangen müssen, ihnen beizubringen oder Lust zu geben, dass sie mit dem Handy arbeiten. Ich glaube, das müssen wir am Anfang eher restriktieren, dass sie auch die normale analoge Welt gut kennenlernen und gut verstehen. Dann wird irgendwann der Punkt kommen, dass es wirklich integraler Bestandteil sein muss und nicht im Sinne von, es wird ja oft von so einem Medienkompetenzschulfach oder Digitalkompetenzschulfach gesprochen. Das muss einfach so natürlich in all diesen Projekten sein, mit denen sich die Kids beschäftigen, wie bei vielen anderen Dingen und bei uns als Erwachsenen auch. Ich habe das nie verstanden, warum wir die Art, wie wir als Erwachsene heute denken und arbeiten, plötzlich dann so komisch übersetzen in etwas, was wir Bildung nennen und dann künstlich auftrennen in Fächer. Und in den Fächern verhalten wir uns völlig anders als in der echten Welt. Und musste immer an meinen Astrophysik-Prof denken, ja, Jörn Wilms, Grüße gehen raus an dieser Stelle, der gesagt hat, bei mir werdet ihr keine Physikklausuren schreiben, weil ich habe als Forscher in meiner ganzen Karriere noch nie eine Klausur schreiben müssen. Ihr werdet 3 Monate in einem Forschungsinstitut arbeiten und ihr werdet Messungen mit Teleskopen machen und dann werdet ihr Forschungsprojekte und Paper schreiben, weil das wird euer Alltag werden. Und diese Analogie muss auch für die Kids gelten.
Jetzt sind Ingo und ich ein bisschen älter als jetzt Schulkinder. Was würdest du uns raten und allen, die gerade zuhören? Also irgendwas, was wir ja machen können. Wir sind gerade Feuer und Flamme für das Thema, aber jetzt bist du da und ja, du berätst andere, du berätst Firmen. Was können wir wirklich als nächsten Schritt tun, um auch weiterzukommen?
Ja, Nummer 1, macht's nicht alleine. Ja, wir sind gerade alle Schüler in diesem Thema. Tut euch zusammen mit anderen, die genau dieses Feuer gerade so entfachen, wie das bei euch der Fall ist. Lernt gemeinsam, tauscht euch aus, erzählt von den 3 Lachs-Geschichten und erfahrt, wie die anderen mit KI gescheitert sind. Inspiriert euch gegenseitig und auch dort gilt, setzt Dinge um. Baut gemeinsam Agents, baut vielleicht eine gemeinsame Organisation, die so tickt. Und scheitert auf dem Weg nach vorne. Also es geht um praktische Umsetzung und um Gemeinschaft.
Danke dir. Das war Dominik von Pröst. Schön, dass du bei uns warst. Und viele Grüße an Hansi, Bertha und Monika.
Vielen Dank. Richtig gerne aus.
Tschüss. Bis dann. Ciao.